Ja, Jesus Christus, möchte dir auch danken jetzt für Martin Gerbe, der uns die Predigt halten tut. Möchte dir danken, dass du bei ihm warst bei der Vorbereitung. Aber auch hier, Herr, ohne deine Hilfe, ohne deinen Geist geht da eigentlich nicht sehr viel. Und da auch die Bitte, Herr, schenk uns auch dieses Wort und lass es aufgehen, auch hier viel Frucht bringen. Amen.
Danke vielmals für den Lobpreis. Das ist wirklich wahr. Ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir haben, wenn unsere Sünden vergeben sind. Man kann sich ja an alles Schöne gewöhnen. Man kann sich daran gewöhnen, dass man verheiratet ist. Man kann sich an das Haus gewöhnen, ist nicht mehr besonders, und das Auto ist auch nicht mehr das, gibt nicht mehr so die gleichen Gefühle wie am Anfang und so weiter. Und ich glaube, da sollten wir uns nie daran gewöhnen, dass unsere Sünden uns vergeben sind. Jetzt habe ich etwas vergessen mit hochzunehmen. Ich möchte heute über eine Geschichte etwas sagen, die wahrscheinlich die meisten unter uns recht gut kennen. Wir lesen sie im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Da heißt es, dass Jesus nach Jericho hineinging und hindurchzog. Lukas Kapitel 19, da ist Jesus schon ganz nahe an Jerusalem. Die Geschichte hat sich so, nach dem, was man sich ausrechnen kann, etwa im März des Jahres 30 nach Christus abgespielt. Jesus war auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Ich habe eine Karte mitgebracht. Oh, super, wie man das sieht. Okay, vielleicht ist das ein bisschen besser. Ja, genau, muss auch wieder dunkel machen. Ihr seht hier eine Karte von Israel, hier oben Galiläa. Das meiste, was Jesus ja gemacht hat, was wir in Matthäus, Markus lesen, hat sich hier oben abgespielt. Jerusalem ist hier unten im Süden und Jericho ist etwa so 25 Kilometer von Luftlinie von Jerusalem entfernt. Hier ein kleines Bild von Jericho, wie das heute aussieht. Und Jesus ging also hinein in diese Stadt und da heißt es, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Jericho war eine Grenzstadt, da hatte es auch Zollposten, Zölle, da hat der Staat seine Einnahmen gemacht. Heute ist das nicht mehr ganz so. Ich habe kurz nachgeschaut, also die Schweizerische Eidgenossenschaft hat Einnahmen von etwa 70 Milliarden pro Jahr und etwa 1 Milliarde kommt aus Zolleinnahmen. Das ist also heute ein Pappenstiel, aber damals war das der Haupteinnahmepunkt des Staates. Es heißt, er war ein Oberer der Zöllner. Er hatte andere unter sich und beim Zoll war das so eine Sache. Wisst ihr, ein Oberzöllner, der hat dem Staat sich quasi verpflichtet, ich liefere dir so und so viel ab. Oder der Staat hat quasi jemand geworben, gesagt, wir brauchen jemanden, der uns so viel Geld zahlt. Und da hat er sich beworben und er musste dieses Geld mal, das er dem Staat gegeben hat, musste er wieder hereinholen und natürlich auch noch eine Servicegebühr für sich, weil er musste ja auch noch irgendetwas verdienen. Und diese Servicegebühr, wisst ihr, die war irgendwo so, oder? Je nach Ermessen des Zöllners. Und da konnte einer sehr, sehr reich werden. Zachäus wurde dadurch ein reicher Mann. Und es heißt, er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Jeder Mensch braucht und sucht irgendwo Anerkennung. Ich denke, es ist schwierig, wenn man Tag aus, Tag ein leben muss, ohne dass jemand sagt, das hast du gut gemacht. Oder ich schätze dich, hab dich gern oder so irgendwie. Und dieser Zachäus, weil er eben quasi Steuereinnehmer war, mit einer relativ hohen Provision, die lag in seinem Ermessen, war er natürlich nicht der Freund aller Leute. Und wenn er jetzt da sich hätte vordrängen wollen, da, um Jesus zu sehen, hätten alle gesagt, oh, zurück, was hast du hier zu suchen? Der war nicht beliebt. Und dann kommt noch seine Körpergröße dazu. Und vielleicht war sein Reichtum ein bisschen Kompensation. Also meine, an der Körpergröße konnte er ja nichts ändern. Das hast du halt einfach, oder? Das ist schwierig, da irgendetwas zu machen. Aber wahrscheinlich hat er sich gedacht, Leute, euch zeige ich es. Und er wurde sehr, sehr reich. Und er wollte Jesus sehen. Warum wollte er ihn sehen? Hat Zachäus etwas gemerkt, dass diejenigen, die gern mit ihm zusammen sind, dass die nur darum gern mit ihm zusammen sind, weil er Geld hat? Dass er nur Freunde hat, solange und weil er reich ist? Hat er irgendeine innere Leere gespürt? Hat er gemerkt, dass irgendwie Geld nicht glücklich macht, höchstens beruhigt? Hat er gemerkt, dass er ein schlechtes Gewissen haben muss bei seinem Reichtum? Als wir in Griechenland waren und mal mit dem Leiter der Ferienanlage dort eine Wanderung gemacht haben, haben wir gestaunt, dass es da überall Kapellen hat und so. Und er hat gesagt, ja, wissen Sie, das ist von reichen Leuten gestiftet und reiche Leute haben alle irgendwo ein schlechtes Gewissen. Wir wissen nicht, was der Grund war, warum er Jesus sehen wollte. Jesus war ja die meiste Zeit in Galiläa oben, das ist etwa 100 Kilometer entfernt, also nehmen wir an, Zachäus hätte hier gelebt, also das meiste wäre in Zürich passiert. Ich habe ganz kurz noch eine Karte mitgebracht, damit wir ein bisschen die Größenverhältnisse sehen. Galiläa, ich habe da eine Schweizer Karte drüber gelegt, Galiläa ist etwa so groß wie der Kanton Zürich. Ich weiß nicht, darf man das hier im Laufental sagen, Zürich? Ich habe vor ein paar Tagen gemerkt, also Basler und Zürcher, das ist sehr, sehr schwierig, aber vielleicht ist das im Laufental anders. Also Kanton Zürich ist etwa so groß wie Galiläa und Jerusalem und Jericho, das wäre so irgendwie so beim Gotthard, so dass wir ein bisschen die Größenverhältnisse haben. Das nur so nebenbei. Jesus war also die meiste Zeit in Galiläa oben, aber vielleicht hat Zachäus Dienstreisen gemacht oder wir lesen auch, dass Leute sogar aus Judäa, also 100 Kilometer weit, nach Galiläa hochgegangen sind und Jesus kennengelernt haben. Hat er vielleicht sogar die Bergpredigt mitbekommen und hat gemerkt, da ist einer, der predigt nicht wie unsere Schriftgelehrten, sondern da spricht einer mit Vollmacht, der hat etwas zu sagen, der ist kompetent in dem, was er sagt. Jesus hat viel über das Reich Gottes gepredigt, über das messianische Reich, das kommen wird. Und hat Zachäus gemerkt, ich fürchte, diese Staatsbürgerschaft wird mir verwehrt bleiben. Da müsste sich einiges in meinem Leben ändern. hat er gemerkt, dass er die Kriterien Jesu nicht erfüllt, um in diesem Reich zu sein? Oder hat er vielleicht gar nicht daran geglaubt? Wenn er nicht daran geglaubt hat, dass einmal ein messianisches Reich kommen wird, so wie das im Alten Testament beschrieben wird, wo kein Streit, wo kein Krieg mehr sein wird, wo keine Krankheiten mehr sein werden, hat er das gar nicht geglaubt. Wenn er das nicht geglaubt hat, dann hat er gar keine Perspektive gehabt für sein Leben. Dann hat er nur gerade dieses Leben gesehen und irgendwie hat er gemerkt, das befriedigt nicht. Dann hat er nur sein bisschen Leben und viel Geld, dann war er, wie der griechische Reeder Onassis einmal gesagt hat, ein armer Mann, der viel Geld hatte. So hat Onassis einen reichen Mann definiert. Ein reicher Mann ist ein armer Mann, der viel Geld hat. Eben, niemand wollte ihm Platz machen, da heißt es, als Jesus lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Da habe ich ein Bild von einem Maulbeerbaum gebracht. Ich habe gestaunt, die Maulbeerfeigen, die wachsen offenbar ganz nah am Stamm. Habe ich nicht gewusst, erst als ich dieses Bild gesehen habe. Und er ging dort auf diesen Baum und wollte eben von oben her zuschauen. Und dann lesen wir, als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Zachäus ist erfreut. Vers 6, er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Das ist schon etwas Spezielles, oder? Jesus läuft da durch Jericho, quasi defiliert durch Jericho. Links und rechts hat es Menschenmengen, die ihn sehen wollen. Er war so quasi die Attraktion. Und dann bleibt er stehen bei einem Baum und schaut hinauf und sieht diesen Zachäus und sagt zu Zachäus, steig herunter, ich will in deinem Haus einkehren. Ich habe mich gefragt, wenn das Jesus zu mir gesagt hätte, wenn Jesus das zu dir sagen würde, heute Morgen, ich möchte zu dir nach Hause kommen, mit dir zum Mittagessen, wäre uns das angenehm? Oder würden wir daran denken, also mit meiner Jesus-Nachfolge hat es in der letzten Zeit nicht so geklappt. Wahrscheinlich will er mal mit mir darüber reden. Ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten. Jesus hat gepredigt, tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben. Hat Zachäus das vielleicht insgeheim gemacht? Wir lesen, dass Johannes der Täufer, als er taufte, und das war nicht weit von Jericho weg, dass da auch viele Zöllner kamen. War Zachäus vielleicht unter diesen Zöllner? Und als sie ihn fragten, ja, was sie machen sollen, hat Johannes ihnen gesagt, nehmt nicht mehr, als was euch bestimmt ist. Also eben, haltet die Servicegebühr in einem vernünftigen Maß. Hat Zachäus vielleicht schon gemerkt, etwas muss sich ändern und hat sich vielleicht geändert und freut sich jetzt, dass Jesus zu ihm kommt? Wir wissen es nicht. Jedenfalls heißt es nachher Vers 7, als die Leute das sahen, murrten sie alle und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Offenbar haben die Leute noch nicht so viel gemerkt, dass sich im Leben des Zachäus etwas geändert hat. Und dann lesen wir weiter. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Dieser Zachäus will den Leuten zeigen, Leute, bei mir hat sich etwas geändert. Und die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn er jemanden betrogen hat, gibt er es vierfach zurück. Das war über das, was das Alte Testament eigentlich forderte. Also wir sehen, dieser Zachäus, für ihn hatte Nachfolge, für ihn hatte Buße, Umkehr, eine Bekehrung, hatte ganz konkrete Folgen, die bis ins Portemonnaie hineingingen. Und dann sagt Jesus, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Ich habe den Text in der Basisbibel mitgebracht. Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, übersetzt Luther, oder eben heute ist dieses Haus gerettet worden. Wie wird ein Mensch gerettet? Er begründet es, warum er gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Das ist eigentlich ein bisschen erklärungsbedürftig. Will Jesus damit sagen, er ist gerettet worden, weil er ein Jude ist? Die Juden haben ja ihre Abstammung auf Abraham zurückgeführt und führen sie heute noch auf Abraham zurück. Wie die Moslems auch, nur über die andere Linie. Will er damit sagen, er ist gerettet worden, weil er ein Jude ist? Wahrscheinlich nicht, weil dann wäre er ja vorher schon gerettet gewesen. Das war er ja vorher schon. Was meint Jesus, wenn er sagt, denn er ist ein Sohn Abrahams? Wir lesen im Römerbrief, da wird Abraham als der Vater des Glaubens dargestellt. Ich glaube, dass Jesus da sagen will, Zachäus ist heute zum Glauben gekommen. Er hat heute gemerkt, dass sein Reichtum nicht trägt, sondern dass er auf Gott sein ganzes Vertrauen setzen muss. Das heißt zum Glauben kommen. An Gott glauben heißt nicht einfach glauben, dass er ist, dass er existiert. Da hat Jakobus in seinem Brief ja geschrieben, das glauben die Teufel auch und zittern dabei. An Gott glauben heißt, dass man sein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Und dieser Zachäus hat offenbar gemerkt, ich muss mein Vertrauen auf Gott setzen. Nicht der Reichtum macht mich zu etwas, sondern weil Gott mich lieb hat. Und dieser Gott ist vertrauenswürdig. Auf ihn darf ich bauen. Er hat vorher seine Identität wahrscheinlich im Reichtum gesucht. Er hat gedacht, ich bin etwas, weil, Leute, schaut mal, welchen Wagen ich fahre. Schaut mal, ja, ich habe es zu etwas gebracht und ihr? Jetzt hat er gemerkt, nein, das ist es nicht. Ich bin nicht darum wertvoll, weil ich viel Geld habe, sondern ich bin darum wertvoll, weil ich Gottes Geschöpf bin. Weil Gott mich geschaffen hat und weil Gott mich lieb hat. Ich glaube, das meint Jesus, wenn er sagt, heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Wahrscheinlich müsste man es verdeutlichen, ergänzen, er ist ein Sohn Abrahams geworden. Er hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Das ist das, wozu Jesus ja auch ausgerufen hat. Du bist ein Nachkomme Abrahams, auch wenn in deinem ganzen Geschlechtsregister kein Jude vorkommt, sondern irgendwie Asterix und Obelix oder irgendwie so etwas. Du bist ein Sohn, eine Tochter Abrahams, wenn du dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Für deine jetzige Situation, ich weiß nicht, wo du jetzt drin bist gerade, welche Schwierigkeiten und Nöte du zu bewältigen hast. Wenn du ein Sohn, eine Tochter Abrahams bist, dann setzt du dein Vertrauen auf Gott, dass er dich durch diese Situation hindurchbringt. Und dann kommt Vers 11, der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Dieser Vers war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich überhaupt diese Predigt vorbereitet habe. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Schaut, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in unseren freikirchlichen evangelikalen Kreisen ein sehr verengtes Bild vom Verlorensein haben. Verloren, das sind die, die in die Hölle kommen. Ja, das ist wahr. Das ist nicht falsch. Aber es gibt noch ein anderes Verlorensein. Es gibt ein Verlorensein in diesem Leben. Dieser Vers ist übrigens Vers 10. Wenn ihr einen Vers aus dem Lukas-Evangelium lernen wollt, dann müsst ihr den lernen. Das ist der sogenannte Schlüsselvers. So der wichtigste Vers im Lukas-Evangelium. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Aber eben, wer sind die Verlorenen? Uns Freikirchen wirft man vor, dass wir so Unterschiede machen zwischen gerettet und verloren, zwischen denen, die in die Hölle kommen und denen, die in den Himmel kommen. So ein Schwarz-Weiß-Denken, uns ist ganz klar, wir Freikirchen gehören natürlich zu den Geretteten, zu denen, die in den Himmel kommen, wirft man uns vor. Und diesen Vorwurf, den müssen wir halt stehen lassen, den können wir nicht entkräften. Ich glaube, dass es so ist, nicht, ich muss mich korrigieren, also nicht, dass ich meine, weil wir Freikirchen sind, kommen wir in den Himmel, so nicht. Aber weil wir glauben, und ich denke, die meisten von uns glauben doch, dass Jesus für ihre Sünden gestorben ist, darum gehören wir zu den Geretteten. Jesus selbst hat diese Unterschiede gemacht und die dürfen wir nicht verwischen. Aber ich habe manchmal den Eindruck, wisst ihr, es gibt eben auch eine Verlorenheit im Leben. Jesus hat in Lukas 10 drei Gleichnisse gebracht. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, dass der Hirte sucht, der die 99 Schafe zurücklässt und das eine Verlorene sucht. Ich denke, die meisten kennen diese Geschichte und sonst könnt ihr es nachlesen, Lukas 10. Dann eine Frau, die von ihren Silbermünzen eine Münze verloren hat und nicht aufgibt, bis sie sie findet. Und dann das eher bekannte Gleichnis vom verlorenen Sohn, der vom Vater mit seinem Erbe wegläuft und es in der Ferne dann verprasst. Und bei diesen Gleichnissen können wir sagen, es gibt da Grade, unterschiedliche Grade von Verlorenheit oder unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Eine Münze kann nichts dafür, dass sie verloren ist. Da ist sie nicht schuld. Menschen, die nicht von Jesus gehört haben, die können nichts dafür. Und ich bin ganz sicher, Gott wird einmal mit ihnen ganz gerecht, absolut gerecht umgehen, wenn sie nie von Jesus gehört haben. Ich habe am Freitag mit einer katholischen Katechetin gesprochen, die gläubig ist. Und sie hat mir ihr Leid geklagt. Sie hat gesagt, es sei manchmal unglaublich, wenn sie die Kinder in den Religionsunterricht bekommt, offenbar beginnt das da in der ersten Klasse, wenn ich das recht verstanden habe, es gibt jene Kinder, die nichts wissen von Jesus, die den Namen Jesus noch nie gehört haben. Also, dass wir uns recht verstehen, hier in der Schweiz, nicht in hinteren Kongo. Das hat mich erstaunt. Es gibt auch hier Leute, die haben den Namen Jesus noch nie gehört. Das nur so nebenbei. Also eine Münze, die kann nichts dafür. Es gibt Menschen, die haben noch nie von Jesus gehört. Wir haben die Aufgabe, ihnen Jesus zu bringen. Dann das Schaf. Ein Schaf, das hat offenbar, dem war die Weide nicht gut genug. Das hat nicht der Stimme des guten Hirten gefolgt, sondern hat die beide irgendwo anders gesucht. Das sind Menschen, die irgendwo suchen, aber sie suchen nicht bei Jesus. Und das ist auch eine Tragik der westlichen Gesellschaft. Viele, die durch Religionsunterricht hindurchgegangen sind, haben gemeint, sie hätten alles gehört, was es vom Christentum zu hören gibt. Und sie haben letztlich nichts davon mitbekommen. Hat ihnen nichts gegeben. Diese katholische Katechetin hat mir gesagt, es sei so eigenartig. Also sie gehe manchmal so leer aus dem Gottesdienst hinaus. Sie bekommen so nichts mit. Dann gibt es viele Leute, die sind irgendwie christlich sozialisiert und merken, das gibt mir nicht das, was ich fürs Leben brauche. Und dann suchen sie in der Esoterik oder in anderen Religionen. Das sind Menschen, die eigentlich suchend sind und nicht verstanden haben, was sie bei Jesus haben sollen. Und dann gibt es den verlorenen Sohn, der sich bewusst vom Vater abgewendet hat. Das sind Menschen, die Jesus bewusst den Rücken gekehrt haben. Oft sind es Menschen vielleicht sogar in christlichen Gemeinden aufgewachsen. Aber letztlich Menschen, die wirklich den Vater nicht gekannt haben, nicht gemerkt haben, was der Vater ihnen zu bieten hat. Also es gibt unterschiedliche Grade von Verlorenheit, was wir in diesem Versen lesen. Jesaja 53, Vers 6 sagt uns, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Verloren ist man ja auch da, wo man keine Orientierung hat. Vielleicht wart ihr auch einmal in einer Stadt mit dem Auto und habt keine Ahnung mehr gehabt, wo ihr seid. Da ist man verloren, oder? Da ist man in die Irre gegangen. Oder ich erinnere mich mal an eine Bergtour, die ich als Teenager gemacht habe, mit dem Adelboden, mit Einheimischen, die eigentlich alles wussten. Und wir haben uns grausam verlaufen. Heute weiß ich, wenn man unsicher ist, ob man auf dem richtigen Weg ist, dann muss man zurück bis zu dem Punkt, wo man sicher ist und auf die Karte schauen. Aber wir haben uns einfach auf die Einheimischen verlassen. Also es ist sehr unangenehm, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist. Und ich habe den Eindruck, dass heute viele Leute eigentlich verloren sind, in dem Sinn, dass sie eigentlich nicht wissen, wo das Leben hingeht. Was eigentlich die Zukunft ist. Das ist auch eine Verlorenheit. Die Konsequenz ist natürlich nachher schon die Ferne von Gott, wenn sie nicht den Weg hören, wenn ihnen das niemand sagt oder wenn sie das ablehnen. Aber sie sind eigentlich, wissen nicht, wozu sie eigentlich da sind. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Ich fürchte, dass ganz viele Leute darauf keine Antwort haben. Und ich hoffe, wir haben sie, die Antwort. Wobei ich euch sagen muss, es ist keine einfache Antwort. Denn die Bibel sagt uns nicht so ganz klar, warum Gott die Welt und uns überhaupt geschaffen hat. Weil da hätten wir eine Antwort. Wir müssen das nur, können das nur ableiten. Also eine Antwort ist, er hat es zu seiner Ehre gemacht. Er hat einfach Freude an Kreativität und hat die Welt wunderbar gemacht. Die Materie mit diesen im Moment 64 bekannten Elementarteilen, Atomen und so weiter, wie das spielt, dass überhaupt etwas da ist, das ist phänomenal. Und das Leben, ich denke manchmal, wisst ihr, so die kleinen, mühsamen Fruchtfliegen in der Küche. Man kann sich darüber ärgern, aber man kann auch sagen, Herr, das ist phänomenal, diese kleinen Dinger, die sofort merken, wenn ich komme, oder? Das ist eigentlich phänomenal. Da muss ein Computer drin sein, in diesem kleinen Ding, mit Sensoren, oder das merkt, da kommt jemand und will mir ans Lebendige. Das ist phänomenal, was da Gott gemacht hat. Warum er das gemacht hat, das weiß ich nicht, aber ich kann mich darüber freuen. Und ich darf wissen, es hat eine Zukunft, dieses Leben. Es wird einmal weitergehen. Gott wird einmal eine neue Erde schaffen. Und die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, ich denke, die finden wir nicht ganz in der Klarheit, wie ich mir das manchmal wünschte, aber mindestens ansatzweise, und ich kann damit leben, finden wir in der Bibel. Und warum glauben wir der Bibel? Weil Jesus daran geglaubt hat. Und damit sind wir beim entscheidenden Punkt bei Jesus. Wir haben das vor etwa 10 Tagen oder so, 14 Tagen, ein Webinar gehabt, wie kann Einladen gelingen? Im Blick auf die Evangelisationswoche im November, die wir da durchführen wollen, mit evangelistischen Vorträgen von einer Frau und einem Mann aus dem Sudan. Ich weiß noch nicht genau, wie das genau funktioniert, aber ich denke, es geht einfach um die Verkündigung des Evangeliums und das wird wunderbar sein. Und da haben wir ein Webinar gehabt, wie kann Einladen gelingen, weil das müssen wir wissen, solche Anlässe, wenn nicht jemand eingeladen wird zu diesem Anlass, dann ist es einfach ein Insider-Programm und das wollen wir ja nicht. Und da hat jemand dieses bekannte, oder hat der Referent das bekannte Brückenmodell gezeigt. Das ist ja auch hinten zu haben, oder da kann man gut erklären, wir Menschen stehen auf dieser Seite, wir sind sündig, wir haben Schuld, Sinnlosigkeit in unserem Leben und wir versuchen jetzt da irgendwie mit guten Taten, mit Religion oder wie auch immer, mit Philosophie, diesen Graben zu überbrücken, um zu Gott zu kommen, der heilig ist, der Vergebung, Friede und ewiges Leben gibt. Und die Antwort, wie kommt man über diesen Graben? Es ist Jesus Christus. Und der Referent hat etwas gezeigt, was ich schon lang eigentlich so denke, aber ich hätte das nicht so anschaulich sagen können wie er. Er sagt, wir haben noch einen anderen Graben. Viele Leute können mit Jesus überhaupt nichts anfangen. Viele Leute stehen nicht hier, sondern die stehen hier. Denen muss man erst mal erklären, wer Jesus ist. Den muss man erstmal erklären, was Sünde ist. Die leiden nicht unter ihrer Sünde, außer wenn sie wieder einmal zu viel gegessen haben, dann fühlen sie sich sündig. Oder? Und ich denke, das ist wahr, das ist unsere heutige Situation. Viele Menschen stehen eben leider nicht hier, dass sie unter ihrer Sünde leiden, sondern sie fragen sich, gibt es überhaupt Sünde? Wer ist überhaupt Jesus? Deshalb dieser zweite Graben. Ich habe das eine gute Illustration gefunden, die uns ein bisschen hilft zu sehen, wie heute die Situation ist und was muss man machen, damit dieser erste Graben überhaupt überwunden wird. Die Leute müssen Vertrauen haben zu uns, wir müssen eine Beziehung haben zu ihnen. Ich denke, das ist wichtig, dass wir auch mit Nichtchristen vertrauensvolle Beziehungen aufbauen können. Und dann brauchen sie die Information. Das ist ja das, was ich immer und immer wieder sage in der Evangelisation, wir müssen auf Jesus zu reden kommen. Die Leute müssen verstehen, wer Jesus ist. Das ist der erste Schritt, bevor man dann über Sünde und Jesu, seinen Tod und so, alle Dinge diese sprechen kann. Viele sind also verloren, denke ich, weil sie nicht wissen, wohin die Reise geht. Und wir Christen, wir hätten eine Antwort. Gottes Ziel ist eine neue Erde mit neuen Menschen. Ist ein lohnenswertes Ziel. Wir gehen darauf zu. Jesus wird eines Tages kommen und dann, da sind sich die Theologen nicht ganz einig, kommt zuerst ein tausendjähriges Reich, das wunderbar sein wird, oder kommt gleich neue Himmel, neue Erde. Das ist für mich ein Detail. Es wird jedenfalls wunderbar, wenn Jesus kommt. Darauf gehen wir zu. Wir haben Hoffnung, wir dürfen uns darauf freuen. wenn Krankheit weg sein wird, wenn Krieg nicht mehr da sein wird, wie viel Leid kommt über diese Welt nur durch Krieg? Beispiel Afghanistan. Wir Christen, wir haben eine Antwort. Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Klimakatastrophe. Also ja, die Klimaerwärmung ist da. Also wer das nicht glaubt, der soll mal mit mir zum Furka-Pass fahren und dann zeige ich ihm, bis wohin der Rhone-Gletscher kam, als ich vor 40 Jahren dort meine Gebirgsausbildung hatte. Und wo er heute ist, also Klimaerwärmung, die lässt sich nicht wegleugnen. Wo man sich nicht ganz einig ist, ist das menschengemacht oder nicht? Möchte ich mich nicht dazu äußern. Oder auch die Pandemie. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Wir dürfen dankbar sein, dass die Menschheit schon ganz viele Krankheiten in den Griff bekommen hat. Die Pest, die im Mittelalter grassierte und nachher noch später, bis vor ein paar hundert Jahren, ist nicht mehr ein Problem. Wir haben Antibiotika, wir haben ganz vieles in den Griff bekommen. Und jetzt die Pandemie, die macht gewisse, macht uns einiges zu schaffen, mehr als das man gedacht hat. Aber wir gehen nicht auf eine Katastrophe zu, wir gehen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde zu. Und beim Gusskaffee wollen wir doch diese Hoffnung weitergeben. Wir wollen beten, wir wollen Kuchen backen, wir wollen das Buskaffee einrichten, wir wollen servieren, wir wollen Gespräche führen und Menschen Hoffnung vermitteln. Es gibt Hoffnung für ihr Leben, für ihre Verlorenheit in diesem Leben, wo sie keine Orientierung haben. Wir können da weiterhelfen und letztlich geht es ja darum, dass sie Söhne und Töchter Abrahams werden, dass sie zum Glauben kommen. Ging mir heute Morgen darum zu zeigen, verloren sein, das hat nicht nur mit Himmel und Hölle zu tun, sondern verloren sind ganz viele Menschen schon vor dem Grab, weil sie nicht wissen, wo es hingeht. Sie müssen Jesus kennenlernen, der Grund unserer Hoffnung ist, der gute Hirte ist, der Kommende ist, der einmal alles neu machen ist. Er ist der bei uns anfangen will. Amen.